Electronic Germany. DJs, Klänge, Clubkultur. Der Podcast zum Buch von Christian Arndt.
Wenn ich unterwegs bin, die Clubs und das Gefühl, was man da hat und wie die Leute miteinander umgehen, ist prinzipiell auf der ganzen Welt überall fast identisch.
Electronic Germany, der Podcast zum Buch von Christian Arndt. Die erste Ausgabe des Podcasts im Jahr 2019. Hallo Christian.
Hallo Stefan, grüß dich.
Wir reden heute vor allem mal über ein Genre, nämlich Elektro. Und wir reden über eine Person, Anthony Rota. Ja, das ist auf jeden Fall in Deutschland so eine wichtige Figur im Elektrobereich. Man kann sagen, ein Elektropionier der zweiten Generation nach Kraftwerk.
Die Kraftwerk-Alben, über die wir am meisten reden, also Radioaktivität, Mensch-Maschine, Trans-Europa-Express und Computerwelt, Autobahn nicht zu vergessen, die sind so zwischen 74 und 81 erschienen. Das heißt, die müsste er quasi mit der Muttermilch oder schon in der Wiege gehört haben.
Und das Ganze im Rhein-Main-Gebiet. Er ist in Frankfurt geboren, aber in Friedberg in der Wetterau aufgewachsen. Du hast ja mehrmals für das Buch mit ihm gesprochen. Wie stark ist denn Anthony dann wirklich von Kraftwerk inspiriert worden? Was hat er dir erzählt?
Kraftwerk, da braucht man gar nicht so sehr auf das zu hören, was er sagt. Da muss man eigentlich nur seine Musik hören. Er gibt das auch offen zu, aber man kann es auch leicht hören, dass er diese sehr harten und präzisen Elektrobeats eigentlich ja von vorne bis hinten in seiner Musik immer wieder auf andere Formen verwirklicht hat. Dafür ist Kraftwerk die erste Inspiration. In Friedberg, wo er aufgewachsen ist, gab es eine Diskothek, die kenne ich auch, da war ich auch ein paar Mal. Die heißt Zentralstudio und das war so eine GI-Disco.
Ah ja.
Und dort wurde wahrscheinlich, kann mich nicht daran erinnern, da jemals Kraftwerk gehört zu haben. Da wurde aber natürlich so Zeug gespielt wie Nucleus, Mantronics oder auch Man Parish. Also Musik überwiegend aus New York, die sehr früh, noch lange bevor es Techno gab, schon Anfang der 80er, unter diesen, ja, sagen wir mal, Genrenamen Elektro bekannt wurde. Erst Elektro-Funk und dann hat man es nur noch Elektro genannt.
Und dann war das ja damals so, dass eigentlich in einem der Nachbarorte von Friedberg, nämlich Bad Nauheim, ein paar Jungs auch so einen kleinen Miniclub hatten in der Innenstadt von Bad Nauheim. Der hieß damals ungelogen Kanzleramt, wie ja später auch das Label unter anderem beteiligt, Heiko Laux, der später nach Berlin gegangen ist. Aber die beiden, nämlich Heiko und Anthony, haben sich dann ziemlich schnell connected, obwohl Heiko ja damals musikalisch schon auf dem Techno-Trip war. Trotzdem kein Problem für die beiden. Und auf Kanzleramt sind dann auch die allerersten Sachen von Anthony veröffentlicht worden.
Ich denke mal, dass Anthony zu dem Zeitpunkt, also 1997 war das, glaube ich, da war er 25, und hat schon, glaube ich, so 9-10 Jahre lang Musik gemacht. Seine erste musikalische Erfahrung hat er mit einem kleinen Casio-Keyboard gemacht, was er von einem Mitschüler getauscht hat. Also er hat seinen Kassettenrekorder hergegeben und hat dafür dieses Casio bekommen. In diesem besagten Zentralstudio durfte er, und die hatten eben auch ein Studio, der Club hieß nicht nur so, die hatten auch ein Studio. Dort durfte er schon als 15-, 16-Jähriger experimentieren. Das heißt, er war 25 und somit würde ich sagen, künstlerisch schon einigermaßen gefestigt, als er mit Heiko zusammengearbeitet hat. Und der Herr Laux wird dann erkannt haben, dass man dem Anthony nichts erzählen kann, sondern wenn er Elektro machen will, dann macht er das auch. Das Resultat kennen wir.
Und aus diesem kleinen Casio-Keyboard ist mittlerweile ein kompletter Maschinenpark angewachsen. Man kann das ganz gut nachlesen, denn im Making-of zu seinem aktuellen Album Elektro-Kommando, erschienen gerade im November, hat er einige seiner Produktionstools aufgezählt, und zwar auf seiner Bandcamp-Seite. Da gibt es tatsächlich The Making-of Elektro-Kommando. Dieses Elektro schreibt sich aber gar nicht Elektro, sondern
mit irgendeiner ganz fiesen Zahlenkombination.
3L3C7RO und dann Kommando. Aktuell gibt es einen Termin, den können wir hier schon mal vermelden. Es ist die Berlin-Live-Premiere von Anthony Rota. Hätte ich auch nicht gedacht, dass er offenbar noch nicht live gespielt hat in Berlin. Aber das vermeldet zumindest Resident Advisor. Und zwar für den 1. Februar in der Griesmühle in Berlin-Neukölln. Anthony Rota an diversen Tasteninstrumenten, und ich glaube, das ist auch genauso sein Ding, dass er wirklich live spielt und nicht irgendwie lieber auflegen würde, oder?
Das kommt ganz drauf an. Also er fährt da mittlerweile zweigleisig. Also zum einen ist er tatsächlich einer der wenigen, die auch wirklich spielen können. Also man muss ja ehrlicherweise sagen, dass Techno-Musik zu machen bedeutet nicht unbedingt, dass man Keyboard spielen können muss. Anthony hat einen, wie du eben schon gesagt hast, Maschinenpark, und zwar ziemlich gewaltig, mit ganz vielen Vintage-Synthesizern von Korg und EMS und EMU, Emulator, Kurzweil, wenn ich mich recht erinnere. Also ich habe ihn ja in seinem Studio besucht, das ist wirklich, wirklich beeindruckend, was da alles steht. Moogs natürlich diverse. Und er spielt die auch alle, wenn er live spielt, aber er legt auch als DJ auf, allerdings mit der Besonderheit, wie er uns auch selbst gleich nochmal erklären wird im O-Ton, dass er nur seine eigene Musik auflegt mittlerweile. Das heißt, er produziert Musik für seine eigenen DJ-Sets.
Sehr konsequent.
Es ging nicht mehr darum, Produkte zu machen, die halt wirklich dann einen Absatz finden mussten, sondern ich habe dann Musik gemacht, um Emotionen im Club zu erzeugen. Und dadurch hat sich dann halt auch die Reduktion von diesem hochkommerziellen Aspekt des Verkaufens zurück zu einer Monotonie zum Beispiel, oder es reiche nur eine Melodie und dann einfach eine Bassdrum drunter. Das heißt also, die Spielarten, die man hätte niemals verkaufen können, die konnte ich plötzlich alle hier produzieren. Ja, ich musste mich da nicht mehr in irgendein Marketing oder in irgendeine Verkaufsstrategie reindenken, die sich irgendwie der Markt ausgedacht hat, also die Plattenfirmen oder Vertriebe und sowas, und musste auch niemanden fragen, sondern wenn ich das aufgelegt habe, habe ich direkt gesehen im Club, das funktioniert für mich und funktioniert für die Leute. Ja, und daraus habe ich praktisch dann meine Energie auch bezogen und auch ganz neue Erfahrungen gemacht, wie man Musik produzieren kann, die man nicht verkaufen muss.
Electronic Germany, der Podcast.
Soweit Anthony Rother zu seiner Arbeitsweise. Und es gibt im Moment so ein gehyptes Jungsbuch, das heißt Vom Mut anders zu sein. Da werden diverse Leute porträtiert aus dem Musikbereich, unter anderem auch Stormzy. Aber ich glaube, dazu würde auch ganz gut eben Anthony Rother passen. Du hast ja schon erzählt, wenn man davon ausgeht, dass andere vielleicht in dem Alter Feuerwehrmann, Polizist oder Kapitän werden wollen, da war für ihn ziemlich schnell klar, er wollte Komponist, Performer, Produzent und natürlich auch Musiker von elektronischer Musik. Und mittlerweile steht er vielleicht neben Westbam für Electro Made in Germany. Aber diese Geschichte vom Mut, anders zu sein, ja, das gilt ja für ihn. Kannst du da noch ein weiteres Beispiel bringen, warum Anthony Rother anders ist als zum Beispiel auch Westbam oder andere Produzenten?
Das Anderssein ist natürlich für viele auch eine Masche. Bei ihm würde ich allerdings wirklich nachvollziehen können, dass er sehr großer Individualist ist. Ich glaube, seine Individualität, die er von Anfang an hatte, die vielleicht zwischenzeitlich ein bisschen untergegangen ist, das hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun, dass er ein eigenes musikalisches Profil hat, das in der Zusammenarbeit mit anderen Künstlern, er hat ja zum Beispiel mit Sven Väth für dessen Album Contact im Jahr 2000, das war ja auch so ein ziemlicher Stilbruch für Sven Väth, das war so auch die Zeit der neuen deutschen Härte, wo der Sven auf einmal so blond gefärbt mit Seitenscheitel auch sein Stil, sein Outfit, sein Look sehr stark verändert hat. Mhm. Und das ganze Album war sehr Elektrobeat-lastig. Und da haben die zwei Titel, die Anthony dafür produziert hat, andere hat übrigens Heiko Laux produziert oder auch Alter Ego, also Jörn Elling-Wuttke und Roman Flügel, aber die zwei Titel von Anthony waren da sehr, sehr stilprägend und sehr einflussreich auch für den Sound, den Sven damals gespielt hat. Das war das eine. Und die andere große Kooperation, die übrigens auch den Titel für das Buch hergegeben hat, nämlich den Song Electronic Germany, war das Album Teufelswerk, was er für oder mit DJ Hell zusammen produziert hat. Das heißt, es war ein DJ Hell-Album mit einem sehr, sehr großen Footprint, sagt man ja neudeutsch, von Anthony Rother, den man auch stilistisch sehr stark raushört, und zwar sowohl textlich wie auch musikalisch. Mhm.
Also das ist, finde ich, ganz interessant, dass so eine Figur, die natürlich einerseits seit Jahren selbst im Fokus stand als DJ und auch als Live-Performer, sich dann sozusagen in die zweite Reihe gestellt hat und gesagt hat, okay, ich werde jetzt zum Produzent von eben den super wichtigen Figuren Sven Feth und Hell. War das für Anthony irgendwie ein Problem oder hatte er damit eben genau kein Problem zu sagen, ich gehe jetzt in die Rolle des Produzenten und habe damit natürlich auch mich in gewisser Weise unterzuordnen gegenüber dem, was die Herren Feth und Hell da so wollen?
Ich glaube, das könnte in der Tat, also wir waren natürlich beide nicht dabei und so ganz im Detail spricht er darüber auch nicht so gerne. Aber was ich so rausgehört habe, ist schon natürlich, dass so, wenn große Egos zusammentreffen und natürlich auch künstlerische Ansichten, die vielleicht zum Teil sehr unterschiedlich sind, dann kann es schon auch mal knistern oder krachen im Gebälk. Ich glaube nicht, dass das Problem so sehr war, dass er sich musikalisch unterordnet. Ich glaube, es ist umgekehrt. Wenn man den Anthony Rother Sound haben will, dann muss man Anthony Rother holen. Und wie die sich dann im Detail bei welchen Stücken geeinigt haben, das weiß ich nicht. Aber das DJ Hell Album, das kann ich wirklich nur empfehlen, Teufelswerk, auch wenn es schon jetzt bald 10 Jahre alt ist, ist ein sensationelles Beispiel für eine Fusion aus Elektro und hartem minimalistischem Techno. DJ Hell bringt ja auch eine sehr lange Geschichte mit, der ist ja auch ein paar Jahre älter als der Anthony, der bis in diese düsteren, ich sag mal, New Wave-Wurzeln zurückgeht von Techno. Und die beiden zusammen haben da wirklich was sehr, sehr Großes hingekriegt. Also gerade dieser Track Electronic Germany, der wiederum auch ganz stark an Kraftwerk orientiert, ist also ein sensationelles Beispiel dafür, wie elektronische Musik aus Deutschland sagen wir, vor 10 Jahren ungefähr geklungen hat. Also absolut wichtig und gut. Aber er hat ja nicht aufgehört, auch selbst unter eigener Flagge Musik zu machen. Das war ja auch seine eigene erfolgreiche Zeit. Also die beiden Alben Popkiller und Popkiller 2 2004 und 2010, mit denen war er auch sehr erfolgreich, auch super aufwendige Videos produziert. Das war für ihn eine sehr starke Zeit, aber die leider auch mit einem sehr harten Schlag geendet hat.
Dann genau, ich wollte gerade sagen, also die Nullerjahre waren für ihn sehr erfolgreich. Dann kam das Jahr 2010, es fing super an mit eben dieser Veröffentlichung und dann kam im Sommer irgendwann die Love Parade in Duisburg und jeder weiß, was damit passiert ist. Aber ich wusste zum Beispiel nicht oder nicht mehr, dass Anthony Rother da den Titeltrack für die Love Parade geschrieben hat, The Art of Love, und nicht nur das, sondern da sogar live performt hat an diesem fatalen Tag. Wie ist es denn dann weitergegangen?
Ja, ich glaube, es war für ihn, also ich habe ja mehrmals gesprochen mit ihm seitdem und das erste Mal war es noch nicht so lange her, das müsste 2013 oder so gewesen sein. Und das hat ihn also jahrelang begleitet und wirklich schwer in eine schwere Krise auch gestürzt. Und er hat sich da sowohl persönlich wie auch künstlerisch hat das, glaube ich, schon große Auswirkungen gehabt auf ihn. Wenn man sich das anguckt, das ist halt immer noch auf YouTube zu sehen und diesen Enthusiasmus und dann kommt die Moderation und das Gelände ist voll und wir wissen ja rückblickend, was passiert ist und die Leute, die da feiern und der Anthony, der auf der Bühne steht und dann geht es, ich wollte jetzt gerade sagen, geht das Playback los, aber ich glaube, bei Anthony war es kein Playback, der hat schon live gespielt. Das hat halt eine unglaubliche Tragik. Und wenn man sich das nochmal zu Gemüte führt, was das für die Leute bedeutet hat, abgesehen von den 21 Toten und den vielen Verletzten und dem Ende der Geschichte der Love Parade, das muss in einem Künstler auch Spuren hinterlassen. Mhm. Und das hat ihn also auch regelrecht erstmal zum Verstummen gebracht. Aber er hat sich dann eben auch neu erfunden in den Jahren danach.
Anthony Rother aus Offenbach mittlerweile, da lebt und produziert er seine Musik. Er ist also nicht nach Berlin gegangen, muss man ja auch mal anmerken. Da hat er eine Gemeinsamkeit übrigens auch mit Chris Liebing, der nach wie vor in Frankfurt am Main lebt. Aber Anthony Rother wird am 1. Februar live auftreten in der Griesmühle in Berlin-Neukölln. Und nach Ansicht von Resident Advisor ist das der allererste Live-Auftritt von Anthony Rother überhaupt in Berlin. Wir können es jetzt hier nicht überprüfen, aber auf jeden Fall wird es ein sehr guter Auftritt werden, gehe ich mal von aus. Er wird das aktuelle Album Elektrokommando vorstellen. Und dieses Album ist ja erst vor 2-3 Monaten erschienen. Das ist ja auf jeden Fall eine Rückkehr von Anthony Rota zu seinen eigenen Roots, zu seinen Elektro-Roots. Du hast es Rolle rückwärts genannt. Warum ist diese Rolle rückwärts für Anthony Rota?
Ich habe ihn vor 2 Jahren gesehen bei einem Festival in Gelnhausen. Das hieß Home Run. Es war so ein Nachmittag, es ist so ein Tagesfestival. Super nett. Auch eher klein mit, glaube ich, 8.000 bis 10.000 Leuten. Am Abend hat dann auch Sven gespielt. Da hat er am Nachmittag gespielt. Und das war eben so ein DJ-Set, wo der Begriff, den er selber geprägt hat, nämlich Emotional Techno oder emotionaler Techno, noch ganz gut gepasst hat. Elektrokommando ist aber davon jetzt wieder ein Schritt weg, beziehungsweise die besagte Rolle rückwärts, weil es ist wieder knochentrockener Elektrobeat, der mit so Tracks wie Singularity.
Wenn man auf dem neuen Anthony Rota Album eben die Vocals hört, oder das sind ja eigentlich in erster Linie gar keine Vocals, sondern sogar Vocal Samples, die er dann und noch dazu in Computerstimmen verfremdet hat, dann fragt man sich schon, was, wer ist das eigentlich, wer da spricht?
Im Falle des Tracks Singularity, das habe ich jetzt mal einfach vermutet, weil es spricht ein Ich-Erzähler und das kann eigentlich nur Raymond Kurzweil sein. Ray Kurzweil gilt ja so als absoluter Guru, das ist auch der Erfinder der Texterkennung, der Erfinder des Scanners, der ist mittlerweile 70 oder sowas und der ist sozusagen der Chief Scientist bei Google, hat also ein bisschen seine Seele verkauft und die Idee von Singularity ist im Prinzip, dass die künstliche Intelligenz irgendwann zu einem Punkt kommt, wo sie sich selbst optimiert und weiterentwickelt, ohne menschliches Zutun.
Also ja, hochaktuell in der Diskussion gerade, KI und alles, was damit zusammenhängt.
Absolut, absolut. Und das ist auch ein Thema, was im Prinzip wieder zurückführt zu Anthonys erstem Album, das da heißt Simulationszeitalter. Das heißt, diese Mensch-Maschine-Paradox, Dichotomie, die hat ihn schon immer fasziniert. Das wiederum führt zurück auf Kraftwerk, ne? Das gleichnamige Album Mensch, Maschine, halb Wesen und halb Ding heißt es da. Und Singularity ist im Prinzip das 40 Jahre später, was Kraftwerk schon proklamiert haben, nämlich die Verlängerung des Menschen, des menschlichen Lebens mit der Hilfe von Maschinen, in dem Falle dann künstlicher Intelligenz. Das heißt, wir werden unsterblich. Ich finde das ziemlich albtraumhaft. Aber Raymond Kurzweil findet es toll. Wie Anthony es findet, wissen wir nicht genau. Er ist da, glaube ich, sehr ambivalent.
Und im Making-of, wie ich vorhin schon erwähnt habe, auf seiner Bandcamp-Seite kann man auf Englisch einiges nachlesen, Track by Track sozusagen. Und ich finde es ganz interessant, dass Anthony Rota da bei Bandcamp so aktiv ist und auch seine älteren Produktionen da alle eingestellt hat, übrigens auch ein paar Sachen mit St. Fate und Hell. Das ist auf eine Art ja auch irgendwie zukunftsweisend zu sagen, ich nehme die Vermarktung meiner Produkte jetzt selbst in die Hand und brauche im besten Falle gar kein zwischengeschaltetes Label mehr, auch wenn ich das Label vielleicht sogar selbst betrieben habe. Ich mache das jetzt über Bandcamp. Ist er da Vorreiter?
Das würde ich nicht sagen. Also das Berliner Label Studio K7 ist auch extrem aktiv auf Bandcamp. Ich denke, das hat zweierlei Gründe. Das eine ist der Wille zur Unabhängigkeit. Das zeichnet ihn eben auch aus als Individualisten. Das zweite ist sicherlich, sind auch rein ökonomische Gründe. Das heißt, wenn du etwas auf Bandcamp verkaufst, dann behältst du halt einen Großteil. Ich glaube, die behalten 10% oder je nachdem. Es gibt da so verschiedene Accounts, Profi-Accounts. Du kannst auch einen Free-Account wählen und kannst, jeder kann seine Musik dort zum Download anbieten. Bandcamp selber vermarktet nicht. Das heißt, du musst halt, jeder kann es da reinstellen, 20, 30, 40 Millionen Titel, vermute ich mal, ähnlich wie bei Spotify, nur dass Bandcamp halt vor allen Dingen ungesignte Indie-Artists featured. Aber die Vermarktung muss halt jeder selbst in die Hand nehmen. Und dazu hat Anthony eine sehr klare Meinung, nämlich das kostet nur Zeit und Nerven und hält ihn davon ab, zu produzieren. Dazu hat er selber auch was gesagt.
Letztendlich ist es so, die Musik und die Verbreitung der Musik, da kommen dann schon die richtigen Sachen zu mir. Und es kommen hier und da ja auch immer wieder so Angebote, aber bis jetzt war da noch nicht so das Richtige dabei, wo ich sage, da hätte ich 100% Bock drauf. Oder es waren dann die geschäftlichen Bedingungen dann einfach nicht so gegeben, dass ich das machen wollte. Was hier und da auch mal schade war, weil da waren schon auch ein paar Sachen dabei, die mich interessiert hätten, aber und das führt mich wieder zurück zum Anfang, zu dem Thema, ich mache nicht mehr alles, was ich will, sondern nur das, was wirklich sinnvoll ist, weil ich habe keine Lust, mich zu verkaufen.
Anthony Rother, der Elektroproduzent, DJ und Live-Act zum Thema Producing. Wie gesagt, ich verweise auf seine eigene Bandcamp-Artist-Seite. Da gibt es viele Tracks von ihm, käuflich zu erwerben, auch ältere Sachen für die Fans, die vielleicht mal auf Vinyl erschienen sind, aber mittlerweile nur noch über Discogs zu bekommen wären. Wer kein Problem damit hat, Musik digital zu kaufen, der kann auf diese Bandcamp-Seite gehen und sich dort anhören, was Anthony Rother alles produziert hat und was aktuell von ihm zu hören ist, nämlich auf dem Album Elektrokommando. Nachdem ich letzte Woche zwei neue Tracks gehört habe vom neuen Westbam-Album, was jetzt in den nächsten Wochen kommt, ist ja eine naheliegende Frage, wird denn Elektro vielleicht sogar so ein neuer Trend für die kommenden Jahre, für die kommenden zwei Jahre oder auch kommenden Monate?
Oh je, ich glaube, wir sind eigentlich im Post-Trend-Zeitalter angekommen, Stefan. Ob das jetzt kommerziell, das war, glaube ich, nie so der ganz, ganz große Hype. Natürlich gab es mal Phasen, als zum Beispiel Sonic Empire, was man ja auch absolut als Elektro-Hymne sozusagen, das war ja die Mayday-Hymne, glaube ich, ne? Das war, glaube ich, der erste Nummer-1-Hit von Westbams Label Low Spirit. Das ist aber jetzt 20 Jahre her. Also ob wir das nochmal so erleben, weiß ich nicht. Interessant finde ich, dass es so eine gewisse Verknüpfung gibt, auch international, so Leute wie Skrillex, die wir vielleicht jetzt nicht unbedingt so toll finden, aber ich glaube schon, dass Elektro auch über die Hip-Hop-Schiene wieder so ein bisschen in den Mainstream reinfließt, aber ob wir jetzt nochmal so eine klare, harte, trockene Elektro-Beats erleben werden, wie sie halt mal hip waren, vor 20 oder auch vor 40 Jahren, das wage ich zu bezweifeln.
Was wünschst du ganz persönlich, Anthony, für das Jahr 2019?
Naja, was man Künstlern halt wünschen kann, bei sich selbst zu bleiben, erfolgreich zu sein, sich auch nicht zu sehr von der Kritik anderer Leute aus der Bahn werfen zu lassen, wobei ich glaube, da ist er sehr tough, weil einer der, das ist noch vielleicht eine schöne Anekdote zum Schluss, man hat ihn mal gefragt, ob er nicht einen Tipp für Nachwuchskünstler hätte. Und dann hat er nur gesagt, don't listen to anybody. Also vertrau dir selbst, hör nicht auf die anderen. Das kann einsam machen. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, er ist ein bisschen einsam in dem, was er macht. Auf der anderen Seite erkennt man ihn halt auch immer wieder. Also er lässt sich nicht von seinem Weg abbringen. Er ändert mal die Richtung, aber es ist immer sein Weg. Und ich glaube, da braucht er gar nicht so sehr unsere Guidance, das kann er schon ganz gut selber.
Das ist ein schönes Schlusswort für diese Podcast-Ausgabe zum Buch Electronic Germany. Diesmal ein bisschen monothematischer als sonst vielleicht, vor allem zum Genre Elektro und zu Anthony Rother, der, ich sag's nochmal, einen Live-Auftritt hat in der Griesmühle in Berlin-Neukölln am 1. Februar. Und das neue Album von ihm heißt Elektrokommando.
Electronic Germany, der Podcast.
Das Buch ist jetzt schon in den Startlöchern. Wie sieht es denn damit genau aus?
Richtig, am 7. Februar wird es endlich erscheinen. Aber ich würde sagen, am 1. Februar sehen wir uns beim Konzert von Anthony, oder?
Auf jeden Fall. Vorher noch die CTM, das CTM-Festival in Berlin. Vielleicht kriegen wir davor noch einen Podcast hin. Ansonsten dann spätestens zum Erscheinungsdatum die nächste Ausgabe von Christian Arndt, dem Autor, und mir, DJ EastEnders. Wir machen zusammen diesen Podcast. Alles Gute.
Dir auch, Stefan. Bis dann. Ciao.